Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous, de difficultés de toute nature. La première est budgétaire, naturellement, puis politique, et puis de l'éclatement de la société où nous sommes.
Als François Bayrou am Freitag das Amt des Premierministers übernommen hat, da sprach er von einem Himalaya an Problemen. Das Thema Staatsverschuldung an vorderster Stelle, aber der neue Premier sorgt sich auch vor einem Auseinanderbrechen der Gesellschaft. Folge 73 von Frankophil über die schwierige Haushaltslage in Frankreich drohen griechische Verhältnisse bei unseren Nachbarn. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Als sich François Bayrou am Freitagabend vor dem Amtssitz des Premierministers der Öffentlichkeit präsentierte, da blickte der 73-Jährige auch auf sein eigenes politisches Leben zurück. Und er verknüpfte diesen Rückblick mit dem politischen Thema, das die Republik seit Monaten bewegt. Die dramatische Haushaltslage in Frankreich, die ausufernde Staatsverschuldung. Man habe ihn damals für verrückt erklärt, sagte Bayrou, aber er habe sogar Präsidentschaftswahlkämpfe mit dem Thema Staatsverschuldung und Defizit geführt, so der Zentrist, der seine Ernennung zum Premierminister durch den Staatspräsidenten geradezu erzwungen hatte.
J'ai pris des risques inconsidérés dans ma vie politique pour poser dans les élections les plus importantes, dans les échéances électorales essentielles. La question de la dette et des déficits. J'ai même conduit des campagnes présidentielles sur ce thème et tout le monde, nous en disions un mot avec le sourire tout à l'heure, tout le monde disait « mais il est complètement fou, on ne fait pas une campagne sur la dette ».
Der neue Premierminister François Bayrou betont gleich zu Beginn seiner Amtszeit als Premier die Bedeutung des Themas Staatsverschuldung. Warum die auf mehr als 110% des Bruttoinlandsproduktes gekletterte Verschuldung ein ernstes Problem für Frankreich ist, zeigte wenige Stunden nach Amtsübernahme Bayrous die Ratingagentur Moody's. Sie senkte die Kreditwürdigkeit des Landes. Die Schulden, sie sind für den neuen Premier nicht nur ein finanzielles, sondern vor allem auch ein moralisches Problem. Sich seiner Lasten auf Kosten der Kinder zu entledigen, so François Bayrou, sei in unserer Kultur schlecht angesehen. Und das zu Recht.
Eh bien, je crois que cette question-là, déficit et dette, c'est une question qui pose un problème moral. Pas un problème financier seulement. Un problème moral. Parce que se débarrasser de ses charges sur ses enfants, dans les pays comme les nôtres, dans les pays de montagne, d'enracinement, c'est très mal vu, à juste titre.
Der neue Premierminister François Bayrou. Aktuell ist der Politiker noch damit beschäftigt, die Ministerliste für sein neues Kabinett zusammenzustellen. Mit dem Handelsblatt Frankreich-Korrespondenten Gregor Waschinski wollen wir trotzdem einen Blick in die Zukunft werfen. Gregor, wie dramatisch ist die Lage in Frankreich in diesen Tagen?
Die Staatsfinanzen sind problematisch, das auf jeden Fall, aber auch noch nicht dramatisch. Es wurde ja in den vergangenen Wochen der Vergleich gezogen zwischen Frankreich und Griechenland. Das hat hier in Frankreich auch für ziemlichen Wirbel gesorgt, weil ja die Risikoaufschläge auf 10-jährige französische Staatsanleihen zwischenzeitlich auf das Niveau oder sogar über das Niveau von vergleichbaren griechischen Papieren gestiegen sind. Und da sah man sich natürlich in einer Gesellschaft, in der man sich nicht so gerne wiederfinden würde. Aber man darf da jetzt auch nicht daraus ableiten, dass Frankreich das neue Griechenland wird. Denn erstmal ist es ja nicht das Griechenland von 2011, mit dem hier verglichen wird, sondern das Griechenland von heute, das ja schon eine recht erfolgreiche Haushaltskonsolidierung hinter sich hat, auch viele Hilfen erhalten hat von europäischer Seite. Frankreich ist natürlich auch von der Wirtschaftskraft ganz anders aufgestellt als Griechenland. Schließlich, wenn man mal die Zahlen vergleicht, Frankreich liegt jetzt bei 3,2 Billionen Schulden ungefähr. Klingt natürlich wahnsinnig viel. Der Anteil am BIP ist eben dann ungefähr 112-113%. Und Griechenland lag ja zwischenzeitlich über 200% des BIP Staatsverschuldung. Also, die Lage ist problematisch, insbesondere die hohen Defizite und die unklare Perspektive, ob man diese Defizite auch wirklich abbauen kann. Dramatisch würde ich sie nicht nennen.
Lass uns noch mal kurz ein bisschen auf die Finanzmärkte schauen, wie die reagiert haben. Wenn wir uns den ehemaligen Chefökonom vom IWF anschauen, Olivier Blanchard ist ja auch ein Franzose, der spricht von einem sich abzeichnenden Kontrollverlust im Land. Die Finanzmärkte aber, die reagieren, kann man so sagen, glaube ich, relativ gelassen. Und das jetzt schon seit vielen Monaten, denn das politische Chaos in Frankreich, das existiert ja im Grunde genommen seit einem guten halben Jahr, eben seit dieser vorgezogenen Parlamentswahl, in deren Folge es eben keine handlungsfähige Regierung im Parlament gibt. Wie problematisch ist dieses Thema Kontrollverlust, dass die Politik halt nicht mehr in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und sich das dann eben auf die Wirtschaft mit durchschlägt?
Also die Finanzmärkte hast du angesprochen, dass sie relativ ruhig reagieren, was ja auch ein bisschen im Gegensatz, Widerspruch zu dem steht, was Michel Barnier vor seinem Sturz gesagt hat, dass es zu einem Sturm auf den Finanzmärkten kommen könnte. Zu einem Sturm ist es natürlich nicht gekommen. Ich habe ja eben angesprochen, dass es durchaus diese Bewegung gab bei den Spreads mit Deutschland, also quasi der Unterschied, wie viel jedes Land an Zinsen für die Neuausgabe von Staatsanleihen zahlen muss. Da ist der natürlich auseinandergegangen. Frankreich hat sich da auch Griechenland angenähert bei der Zinslast. Das ist auf jeden Fall passiert. Dort gab es diese Bewegung, aber die ist schon passiert, bevor überhaupt dann das Misstrauensvotum vollzogen wurde. Das heißt, man kann ja auch sagen, dass eben diese Lage erwartet wurde von den Märkten, auch schon eingepreist ist teilweise. Seit dem Sturz hat sich zumindest nichts dramatisch verschlimmert. Wenn wir jetzt sagen, was es für Risiken gibt für Frankreich, die gibt es natürlich, einfach weil der Handlungsspielraum des Staates immer stärker eingeschränkt wird, je höher der Schuldendienst ist. Der Schuldendienst liegt jetzt schon bei ungefähr 60 Milliarden Euro ungefähr im Jahr. Das ist höher als der französische Verteidigungshaushalt. Und damit werden natürlich die Handlungsspielräume, die Investitionsspielräume des Staates eingeschränkt. Insgesamt geht es ja auch nicht nur um Frankreich hier. Das muss man auch immer bedenken, glaube ich. Es geht ja auch um die Gemeinschaftswährung Euro. Da droht natürlich, wenn Frankreich mittelfristig keine Schritte unternimmt, dort die Haushaltslage zu verbessern, droht ein Vertrauensverlust in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone und könnte natürlich dann auch mittelfristig, wenn sich nichts ändert, Zweifel am Zustand der Gemeinschaftswährung Euro hervorrufen.
Das heißt, du siehst tatsächlich auch Gefahren für die Gemeinschaftswährung?
Nicht aktuell. Das hatte ich ja gesagt, dass man jetzt die Lage nicht mit Griechenland vergleichen kann. Wir stehen keineswegs vor einer neuen Euro-Krise. Das Problem ist ja einerseits, dass das Vertrauen der Investoren irgendwann in den Euro geschwächt werden kann und das Vertrauen der Finanzmärkte in den Euro geschwächt werden kann, wenn die zweitgrößte Volkswirtschaft dieses Währungsraums die Staatsfinanzen nicht in Ordnung bekommt. Und das bedeutet natürlich jetzt auch nicht, dass dann große Spekulationen zu erwarten sind, sofort gegen den Euro. Wir haben ja gesehen, dass eigentlich die EZB seit der Euro-Schuldenkrise vor jetzt auch schon 10, 15 Jahren einige Instrumente entwickelt hat, die dem vorbeugen können. Ja, das zum Beispiel dieses Transmissionsschutzinstrument, wo Staatsanleihen eigentlich aufgekauft werden können von Ländern, wo die Märkte gegen spekulieren können oder wo sich die Risikoaufschläge gefährlich entwickeln würden. Und was natürlich immer auch noch nachhalt, ist dieses Whatever it takes von Mario Draghi, der ja ein klares Signal gesendet hat, es geht hier auch einfach um eine politische Entscheidung. Und die aktuelle Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, ist ja Französin. Sie würde wahrscheinlich auch ähnlich reagieren und deshalb sehe ich aktuell natürlich keine Gefahr für den Euro. Mittelfristig natürlich gibt es diese Risiken. Das viel größere Risiko für den Euro oder für Europa sehe ich eher darin, dass Frankreich natürlich jetzt zunehmend Druck von der Europäischen Union bekommt, die Staatsfinanzen zu sanieren. Was wiederum eben das Bild eines europäischen Diktats, was ja dann auch von rechts außen und links außen in Frankreich gerne als deutsches Diktat bezeichnet wird, dass eben dieses Narrativ auftaucht und damit die Zustimmung zur europäischen Einigung in Frankreich noch weiter abnehmen könnte.
Wobei ja immer noch das alte Wort von Jean-Claude Juncker gilt, gegen Frankreich wird es keine Sanktionen geben, dafür ist es eben Frankreich.
Ja, aber dann kann man natürlich im Zweifel den gerade reformierten Stabilitätspakt wieder komplett in die Tonne kloppen. Und zumal, wir müssen uns ja auch in Erinnerung rufen, dass der Stabi-Pakt, also der Pakt, wo die europäischen Schuldenregeln und die Haushaltsregeln für die Eurozone verankert sind, dass der ja auf Wunsch Frankreichs flexibler gestaltet wurde. Und Frankreich hat ja auch durchgesetzt, dass jetzt nicht wie früher eben nur das knallharte Sparen und das Zurückfahren von Defizitzahlen gilt, sondern dass man das flexibler gestalten kann, dass man die Zeit strecken kann, wenn man gleichzeitig Strukturreform verspricht. Und genau das hat ja die Europäische Kommission erst Ende November zugebilligt. Frankreich hat ja seinen mittelfristigen Plan zur Haushaltskonsolidierung vorgelegt in Brüssel, der wurde dann angenommen, ist natürlich jetzt Makulatur. Es gibt diese Regeln und wenn dauerhaft diese Regeln gebrochen werden, dann steht natürlich das Konstrukt insgesamt und die Glaubwürdigkeit dieses Konstruktes Euro in Frage.
Du hast jetzt gerade schon die wichtigen Zahlen genannt. 112, 113% des Bruttoinlandsproduktes ist im Moment der Schuldenstand. 5, 6% BIP, die jährliche Neuverschuldung. Wenn wir auf die Schulden von Frankreich schauen, dann gibt es ja im Grunde genommen sehr viele Baustellen. Der letzte Premier, Michel Barnier, ist gescheitert. Wenn man so will, ist natürlich nur technisch, das war jetzt der Anlass an dem Gesetz zur Finanzierung der Sozialversicherung. Aber ist das aus deiner Sicht auch die größte Baustelle oder die wichtigste Baustelle, also Finanzlage der Sozialversicherung, dass Frankreich da als erstes dran muss? Oder womit muss die Regierung eigentlich beginnen?
Natürlich gibt es einmal das Problem mit der Sozialversicherung. Das andere Problem ist natürlich, dass die Staatsausgaben sowieso insgesamt höher sind, die Staatsquote auch höher ist als in Deutschland und dass es in der französischen Bürokratie und im Staat insgesamt natürlich großen Einsparungsbedarf gibt. Und das ist ja auch eigentlich nicht passiert. Ich weiß gar nicht, wann überhaupt das mal so richtig passiert ist in Frankreich. Da ist natürlich eigentlich am meisten zu holen. Nur, das ist auch dort, wo die Widerstandskräfte am größten sind. Und gleichzeitig natürlich auch bei Kürzungen im Sozialsystem eben auch relativ groß ist. Das ist ja auch eigentlich das, woran zuletzt dann jetzt das Haushaltsgesetz von Barnier, also das Gesetz zur Sozialversicherung, gescheitert ist. Denn das allerletzte Zugeständnis wollte er Marine Le Pen dann eben nicht geben. Und zwar, dass er zurücknimmt diese Verschiebung der Rentenanpassung an die Inflation. Eigentlich hat er ja schon fast alles, was Marine Le Pen und der Rassemblement National gefordert haben, hat er ja schon aufgenommen. Nur eben dort wollte er dann eben nicht mehr einknicken.
Paar Monate warten, ne, glaube ich. Es ging am Ende um 6 Monate oder so. Ja.
Der ursprüngliche Entwurf sah vor, dass man eben auf 6 Monate Inflationsausgleich bei den französischen Renten, um es mal einfach zu formulieren, verzichtet. Und dass eben dann diese
Ja.
jährliche Erhöhung der Renten dann erst im Sommer kommt. Marine Le Pen wollte eben nicht, dass auf diese 6 Monate verzichtet wird, sondern wollte, dass wie geplant auch zum 01.01.2025 die Renten an die Inflation angepasst werden, an die Preissteigerung. Und das war der Punkt, wo dann Barnier am Ende nicht mehr mitgehen wollte. Gleichzeitig sieht man eben daran auch, dass es sehr schwierig ist, dort diese Einsparung im Sozialsystem zu machen. Es geht natürlich auch um Fragen dann wie die Medikamentenzuzahlung. Das war ja ein weiterer strittiger Punkt. Und dort ist Barnier ja eingeknickt bei seinem Haushalt. Und wenn man einfach sieht, wo dann Barnier ja auch schon eingeknickt war und auch gerade eben auf Druck der Oppositionsparteien, dass man keine Kürzungen wolle im Sozialsystem, da war von den 40 Milliarden Euro, die er an Kürzungen versprochen hat, war dann schon einige Milliarden wieder runter. Wenn man sich jetzt mal die Gesamtzahlen anschaut, was Barnier wollte 40 Milliarden an Kürzungen und 20 Milliarden an Steuererhöhungen. Damit hätte Frankreich, so Barnier, sein aktuelles Defizit von 6,1% ungefähr, was für dieses Jahr erwartet wird, auf rund 5% 2025 herunterfahren können. Aber es wäre natürlich immer noch deutlich über der 3%-Grenze gewesen und auch nur der erste schmerzhafte Schritt eines schmerzhaften Prozesses. Und die Einhaltung dieser 3%-Grenze war ja ohnehin erst für 2029 dann anvisiert, in
Also
den
weit nach dem
27,
Mandat von Macron.
weit nach dem Mandat von Macron natürlich. Die Frage ist natürlich, wenn es jetzt schon nicht gelingt, von 6,1 auf 5% zu kommen und eben die Widerstände auch so groß sind, gerade diese Kürzungen vorzunehmen. Mit Steuererhöhungen alleine wird es sich eben auch nicht leisten lassen, nämlich da ist jetzt das Problem, was wir jetzt auch schon sehen, dass die französische Wirtschaft wegen der Unsicherheit stark an Fahrt abnimmt. Ich glaube, der französische Unternehmerverband MEDEF rechnet jetzt im 4. Quartal mit einem Nullwachstum. Je mehr die Steuern erhöht werden, desto mehr leidet natürlich auch Frankreichs Attraktivität. Investitionen gehen zurück. Deshalb ist eben da auch das Risiko verbunden, wenn man zu sehr auf Steuererhöhungen setzt, dass dann Frankreich wieder zurückfällt in die Vor-Macron-Zeit. Das darf man ja auch nicht vergessen, wo die Arbeitslosigkeit ein sehr großes Problem war, wo eben Frankreich eher als kranker Mann Europa galt.
Auf diese Attraktivität der französischen Wirtschaft, da schauen wir vielleicht gleich nochmal. Aber du hast gerade ganz am Anfang der Antwort gesagt, wenn ich das jetzt mal ein bisschen zuspitze, den aufgeblähten Staatsapparat in Frankreich, den gibt es eigentlich schon lange. Gibt es da Bereiche, wo das besonders sichtbar wird? Also sagen wir mal bei den Gebietskörperschaften, bei den Kommunen oder ist es der Zentralstaat in Paris? Wo sind die größten Baustellen?
Der Grund, warum ja das französische Haushaltsdefizit plötzlich so viel höher ausfällt, als erwartet wurde, hat ja damit zu tun, dass die Gebietskörperschaften, die Kommunen und die Regionen deutlich mehr Geld als geplant ausgegeben haben. Nämlich, also das war der große Grund, der dann auch von Bercy und damals noch dem Finanzminister Bruno Le Maire genannt wurde, als er erklären musste, warum plötzlich der Staatshaushalt so viel schlechter dasteht als ursprünglich geplant. Das ist eben, weil die Kommunen und die Regionen zu viel Geld ausgegeben haben, was auch stimmt. Zweiter Grund natürlich, dass die französische Regierung und Le Maire immer ein viel zu optimistisches Wachstum angesetzt haben. Das ist noch ein anderes Thema. Dafür muss er sich ja jetzt auch rechtfertigen, war ja auch vor Ausschüsse im Parlament geladen. Für ihn eine sehr unangenehme Lage natürlich. Aber ein großer Grund ist eben dieses Aufblähen der Ausgaben auch bei den Gebietskörperschaften und
Und wie würdest du generell die Lage der französischen Kommunen beschreiben? Also wenn wir jetzt Thema Infrastruktur nehmen, beliebtes Thema in Deutschland, wo wir es mit einstürzenden Brücken zu tun haben, mit einer Bahn, die, ja, wenn sie denn kommt, dann nur verspätet kommt. Wie würdest du die Lage in Frankreich beschreiben?
Das ist jetzt ja nicht Aufgabe der Kommunen, diese Großfinanzierung vorzunehmen. Dafür gibt es ja im Zentralstaat Frankreich dann tatsächlich die Regierung. Da ist ja Frankreich eigentlich auch, zumindest aus seiner Sicht, das bessere Beispiel als in Deutschland, wo ja ziemlich viel kaputt gespart wird, wo man eben dann auch die Schuldenbremse und andere Regeln zum Staatshaushalt fast als Fetisch behandelt, sagt man eben hier. Ja, wir müssen natürlich auch investieren. Investieren in Infrastruktur, aber natürlich investieren auch in die Zukunft unserer Wirtschaft. Es gibt ja dieses Programm France 2030, Frankreich 2030, das Macron aufgelegt hat mit 50 Milliarden an Unterstützung. Das wird jetzt auch gar nicht angefasst. Ja. Die Infrastruktur selbst, da gibt es natürlich verschiedene Gründe, warum die Bahn jetzt in Frankreich besser finanziert ist. Einfach auch durch die Trennung von Schienennetz und von Bahnbetreibern. Das ist ein Grund, aber wir wollen jetzt wahrscheinlich auch gar nicht in die französische Bahnpolitik einsteigen. Aber das hat natürlich auch mit einem größeren Investitionswillen seitens des Staates in Frankreich zu tun.
Wenn du dieses Programm dir anschaust, ist das am Ende aus deiner Sicht eigentlich erfolgreich gewesen? Auch diese üppigen Subventionen für französische Industrieansiedlung, die ja auch auf das Konto von Finanzminister Bruno Le Maire in den vergangenen Jahren gegangen sind. Das ist ja so ein klassischer Streitpunkt oder war zumindest in der Vergangenheit immer ein klassischer Streitpunkt, dass die Franzosen das sehr dirigistisch machen und die Politik entscheidet, wo in welche Industriebereiche investiert wird. Und wir in Deutschland zumindest in der Vergangenheit war es so, dann lieber den Markt entscheiden lassen.
Genau, aber das ist ja nichts Neues. Ne? Das ist also, das hat sich ja auch unter Macron nicht geändert, der ja in dem Sinne gar kein Liberaler ist. Seine Partei kooperiert ja auf europäischer Ebene mit der FDP. Aber das, was in Frankreich an Industriepolitik läuft, da würden Christian Lindner natürlich die Haare zu Berge stehen. Und das ist aber eben die französische Tradition eines starken Staates, eines investierenden Staates. Und da ist Macron auch nicht anders als seine Vorgänger. Wenn man jetzt sozusagen von Macrons Wirtschaftsbild spricht oder wirtschaftspolitischem Ansatz spricht, dann ist das ja eine Mischung aus angebotsseitigen Reformen durch Steuersenkungen oder andere Aktionen, Frankreich für Unternehmen attraktiver zu machen, Reformen der Sozialversicherung, die Rentenreform, sehr umstritten natürlich, aber er hat auch die Arbeitslosenversicherung reformiert, ein bisschen nach dem Ansatz fordern und fördern, wie damals bei den Hartz-Reformen. Also der hat diesen einen Aspekt. Dann gibt es noch die andere Seite, wo er eine klassische französische Industriepolitik mit Milliardeninvestitionen des Staates fährt. Und ob das jetzt erfolgreich war, das war sicherlich erfolgreich. Erstmal in Krisenzeiten hat Frankreich, gerade was die Energiepolitik, die Energiepreise ansteht, das Wachstum stärker gehalten als Deutschland durch die Unterstützung eben der Haushalte, der Unternehmen. Man kann sich ja auch die Wachstumsraten von Frankreich und Deutschland in den vergangenen Jahren einfach mal anschauen. Frankreich ist jetzt kumuliert seit 2017 ungefähr doppelt so stark gewachsen wie Deutschland und hatte eigentlich jetzt auch dieses Jahr immer noch plus minus 1% Wachstum, obwohl es natürlich, wie ich eingangs gesagt habe, ein bisschen runtergeht jetzt oder einige sogar ein Nullwachstum im vierten Quartal befürchten. Nur Deutschland droht jetzt das dritte Jahr Rezession in Folge insgesamt, ne? Also es ist zwar keine Erfolgsgeschichte, 1% Wachstum zu haben, aber es ist immer noch besser als 0%. Und das ist eben auch, glaube ich, auf die französische Unterstützungspolitik und die französische Investitionspolitik zurückzuführen.
Das heißt letzten Endes, würdest du sagen, Bruno Le Maire oder die französischen Finanzminister haben dann ein glücklicheres Händchen als die Deutschen? Also wir hatten ja jetzt gerade in den vergangenen Tagen und Wochen das Problem mit der Batteriefabrik, mit der Chipfabrik etc. Ja. Also wir haben ja ziemlich viel öffentliches Geld in den Sand gesetzt.
Genau. Und sowas passiert in Frankreich natürlich auch, wobei in Frankreich dann schon auch einfach, weil man mehr Erfahrung damit hat, mit dieser Industriepolitik auch eine etwas strategischere Denke vorherrscht. Jetzt mal grundsätzlich würde ich da nicht von Erfolg sprechen insgesamt oder dass Frankreich da besser ist insgesamt bei der Finanzpolitik als Deutschland. Ich glaube eher, dass wir es mit zwei Ländern zu tun haben, die jeweils in die eine oder die andere Richtung übertreiben. Deutschland übertreibt es mit der Schuldenbremse und könnte viel mehr investieren, ohne jetzt die Staatsfinanzen zu ruinieren. Frankreich dagegen investiert, was auch richtig ist. Vielleicht da müsste es noch etwas gezielter an bestimmte Projekte rangehen. Aber gleichzeitig kriegt es die Ausgaben nicht in den Griff, weil es eben die schmerzhaften Kürzungen vermeidet. Und im Zweifel politische Probleme immer versucht, durch Zuschütten mit Geld zu lösen. Beispiel, Anfang des Jahres gab es die Proteste der Landwirte hier in Frankreich und ähnlich wie in Deutschland natürlich. Und während die deutschen Landwirte fast nichts erhalten haben und dann trotzdem von der Straße gegangen sind, ist das in Frankreich ganz anders gelaufen. In Frankreich wurden fast alle Forderungen erfüllt und gleichzeitig noch ein 400-Millionen-Euro-Paket für die Landwirte geschnürt. Da ist dann plötzlich von dem Sparwillen, der immer beschworen wurde, oder von dem Sanierungswillen von Le Maire, von Macron, war dann auch nichts mehr zu hören. Also, was ich sagen möchte, es gibt die beiden Extrempositionen. Deutschland könnte etwas von Frankreich lernen, wenn es um den Mut geht, auch mehr staatlich zu investieren. Frankreich könnte etwas von Deutschland lernen, wenn es eben darum geht, die Staatsfinanzen besser in den Griff zu kriegen.
Das heißt, das müssen wir auch nochmal berücksichtigen, diese massive Verschuldung in der Ära Macron, die massive Staatsverschuldung, das ist nicht nur zu erklären, ja, mit dem aufgeblähten Staatsapparat, mit den Gebietskörperschaften, die mehr ausgegeben haben, sondern das ist auch zu erklären eben mit einer Politik, die versucht, soziale Konflikte zu befrieden. Also nach den Gelbwesten oder eben in der Corona-Krise, da wurde ja auch mit vollen Händen das Geld ausgegeben.
Wobei, wenn wir uns mal die komplette Ära Macron jetzt anschauen, der Präsident und sein Finanzminister Bruno Le Maire, der von Anfang an, oder sein jetzt ehemaliger Finanzminister Bruno Le Maire, der von Anfang an dabei war, die haben ja das Defizit unter 3% gedrückt am Anfang. Das hat ja geklappt. Nur dann kam Covid, dann kam Energiekrise. Und insbesondere in der Energiekrise hat Frankreich viel stärker unterstützt, die Haushalte bei den Energiekosten, aber auch eben die Unternehmen. Dadurch haben sich die Staatsschulden in Frankreich dann stärker aufgebläht als in Deutschland. Das Problem eben seit Ende dieser Krise, mit der ja Frankreich und Le Maire und Macron immer gerechtfertigt haben, ja, jetzt ist nicht die Zeit zu sparen, jetzt müssen wir retten. Und konnten ja auch darauf verweisen, dass Frankreich eigentlich wirtschaftlich, was Wachstum angeht und so weiter, besser durch die Krise gekommen ist als Deutschland. Dass sie dann aber, als diese Krisenzeit vorbei war, spätestens dann mit dem Ende der Energiekrise, dass sie dann zwar gesagt haben, jetzt ist es Zeit, den Haushalt zu konsolidieren, es aber nicht gemacht haben. Das ist auch das Beispiel mit den Landwirten zum Beispiel, das ich genannt habe. Dass dann eben, das wäre zum Beispiel ein Punkt gewesen, wo man sagt, hier ist jetzt ein Wille da und da ziehen wir mal eine rote Linie ein.
Jetzt hast du gerade gesagt, schmerzhafte Einschnitte. Schauen wir mal auf denjenigen, der diese schmerzhaften Einschnitte, wenn man so will, in den kommenden Wochen oder ich weiß gar nicht, ob man von Monaten sprechen darf, umsetzen müsste. Das ist der neue Premierminister François Bayrou, Urgestein der französischen Politik, kann man sagen. Aber mit Haushaltssanierung hat man ihn bislang ja eher nicht verbunden. Das ist, glaube ich, nicht so sein Thema. Im Gegenteil sogar, habe jetzt gerade noch gestern in den französischen Medien gelesen, dass er als Bürgermeister seiner Stadt Pau in Südfrankreich ist er ja seit den 2010er Jahren, also mehr als 10 Jahre, da hat er das Defizit der Stadt von 60 auf 111 Millionen fast verdoppelt.
Und er möchte jetzt ja auch gerne den Posten behalten. Das ist, was ja auch dann, wie gesagt, das Cumul de Mandat dann am besten dann auch noch aus zwei Quellen Geld beziehen. Das macht den Braten jetzt nicht fett und damit wird man jetzt die französischen Staatsausgaben nicht rennen. Aber das steht natürlich für etwas Größeres.
Und das etwas Größere, wie siehst du das bei François Bayrou? Ist das jemand, glaubst du, der das Ruder rumreißen könnte, der jetzt mit einem, ja, du hast es gerade gesagt, ne, 2/3 Einsparungen und 1/3 Steuererhöhung. Das war das Konzept des letzten.
Das war der Barnier-Plan.
Genau, ja.
Kurz nach seiner Amtseinführung am vergangenen Freitag hat er ja gesagt, niemand wisse so gut wie er, wie schwierig die Lage bei den Staatsfinanzen ist. Dann hat er vom Himalaya gesprochen, das hast du am Anfang ja auch schon gesagt. Dann hat er gesagt, dass es nicht nur eine finanzielle Frage sei, die Sanierung des Staatshaushaltes, sondern auch eine moralische Frage. Es geht eben darum, was man den künftigen Generationen, den Kindern hinterlässt. Und wenn eben der Spielraum des Staates immer weiter eingeschränkt wird und wenn das französische Sozialsystem irgendwann nicht mehr tragfähig ist, dann hinterlässt man den künftigen Generationen eben eine Katastrophe. Das hat er schon alles gesagt. Nur das Problem ist, dass er eigentlich nicht bisher angedeutet hat, wie er das denn lösen möchte. Selbstverständlich, er muss erstmal seine Regierung bilden. Da stellt sich auch die Frage, ob es eigentlich bei diesen wichtigen Posten, Finanzministerium, Budgetminister, ob es da überhaupt eine Änderung gibt. Das wäre jetzt mein Bauchgefühl heute am Dienstag, den 17.12., dass es eigentlich diesen gemeinsamen Sockel von Republikanern und von Macrons Mittebündnis weitergeben wird und der eben nicht nach links erweitert wird, sondern es ist maximal nach links dann mit den Sozialisten beispielsweise zu einem Nicht-Angriffspakt reicht, also dass man ein Misstrauensvotum zumindest von den Sozialisten nicht unterstützt. Und das bedeutet natürlich, dass eigentlich wir einen neuen Premierminister haben, aber auf Ministerebene ist vielleicht auch gar nicht so viel Sinn macht, da große Änderungen vorzuführen. Das heißt, dass dann möglicherweise Laurent Saint-Martin direkt beim französischen Regierungschef im Matignon angesiedelt, dann weiter irgendwie auf das Budget selbst das Auge hat und dann Antoine Armand weiter in Bercy sitzen wird. Kann ich mir durchaus vorstellen. Und die würden natürlich dort anknüpfen, wo sie aufgehört haben. Das Problem ist jetzt, deshalb glaube ich, hat Moody's dann auch die französische Kreditwürdigkeit gesenkt, dass es politisch schwierig werden wird, diesen Sparkurs durchzusetzen. Und zwar für Bayrou genauso schwierig, wie es für Barnier gewesen ist. Denn Barnier hat ja sein Misstrauensvotum dann am Ende herbeigeführt, indem er den 49.3 gezogen hat, den Verfassungsartikel, der ihm erlaubt, das Haushaltsgesetz und unter bestimmten Bedingungen auch andere Gesetze am Parlament vorbei durchzudrücken. Die Frage ist jetzt, wie sollte denn ein Sparhaushalt aussehen, den Bayrou aufstellen kann und auch dann seine Minister aufstellen können, wo er keine 49.3 benötigen würde? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, denn diese ganzen Probleme, erstmal, was die Sozialisten gesagt haben, viel zu brutal, viel zu viele Kürzungen. Auch RN ging ja dann in Richtung Kaufkraft, jetzt bitte nicht die Stromsteuer erhöhen, bitte jetzt nicht die Inflationsanpassung bei den Renten verschieben, bitte nicht die Zuzahlung für die Medikamente erhöhen. Das sind ja alles Positionen, die bleiben bestehen. Und genau das hat ja schon einen echten Sparhaushalt unmöglich gemacht. Und wenn jetzt die Sozialisten sagen, wir machen jetzt a priori kein Misstrauensvotum zusammen mit der neuen Volksfront von Mélenchon, die ja auf jeden Fall sowas einreichen wird, aber gleichzeitig sagen, wir machen ein Misstrauensvotum, wenn der neue Premierminister auf den 49.3, diesen umstrittenen Verfassungsartikel, zurückgreift, dann läuft das ja genau in diese Sackgasse rein. Denn die Sozialisten werden nur einen Haushalt mittragen, der keine sozialen Härten vorsieht, im Zweifel aber zu hohe Steuererhöhungen. Das werden dann wiederum die Republikaner nicht mitmachen. Im Zweifel gibt es dann ohnehin nur einen Minimalkonsens, der aber dann nicht signifikant das französische Haushaltsdefizit zurückführen wird. Also es gibt unterm Strich, kurz gesagt, zwei Optionen aus meiner Sicht. Erste Option, dass die Regierung Bayrou auch in ein paar Monaten gescheitert ist am Haushalt, wie Barnier, weil sie eben dann doch noch versucht, mit dem 49.3 irgendwas durchzudrücken. Dann hätte man keinen Sparhaushalt, weil dann wieder alles von vorne losgeht. Die andere Möglichkeit ist, dass irgendein ganz wachsweicher Haushalt für 2025 irgendwas beschlossen wird, aber komplett ohne Ambitionen, dann hätte man auch keinen Sparhaushalt. Heißt, Sparhaushalt wird es nicht geben. Glaube ich nicht.
Und der Sparhaushalt ist ja ohnehin erst ein Thema für, wenn er denn kommen sollte, für, keine Ahnung, Februar, März. Denn im Moment, so schnell wird sich die Regierung, muss sich ja erstmal sortieren, es müssen erstmal die Minister ernannt werden, etc. pp.
Das stimmt.
Wie sieht es denn jetzt aus?
Bis Weihnachten.
Genau. Wie sieht es denn jetzt aus zum Jahreswechsel? Also Frankreich wird ja mit diesem Sondergesetz einen Haushalt für 2025 ausstellen. Wie gut kann man mutmaßlich mit diesem Sondergesetz, mit diesem vorläufigen Haushalt, wie gut kann die Regierung damit arbeiten?
Kann ganz normal arbeiten. Also das, was ja dann in den USA immer Sorge hervorruft, dass es einen Government Shutdown gibt, genau. Eine Zahlungsunfähigkeit der Regierung, wenn sich das Repräsentantenhaus in Washington nicht einigen kann auf ein Budget. Das gibt es hier nicht. Ne? Also das gibt es eben nicht dadurch, dass es diese vorläufige Haushaltsführung gibt. Also quasi wird jetzt durch dieses Loi Spécial, durch dieses Sondergesetz, wird das Budget von 2024 auf gleichem Niveau fortgeschrieben. Das heißt, die Steuersätze bleiben gleich, die Ausgaben bleiben gleich, quasi die Kredite, die jedes Ministerium und jeder Bereich gibt, eben ein Budgetspielraum, das bleibt alles gleich. Was natürlich bedeutet, wenn wir eben dieses Jahr auf ein Defizit von 6,1% zulaufen, dass es dann eben dann auch ungefähr so das Defizit für 2025 wäre. Und zwar ist eine Zahlungsunfähigkeit oder eben, dass Frankreich irgendwas nicht bedienen kann, Schulden nicht bedienen kann, Beamtengelder nicht auszahlen kann, das ist ja nicht zu befürchten durch eben diese fortgeführte Haushaltsführung auf dem Niveau von 2024. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eigentlich jetzt erstmal das neue Normal werden wird, wenn es eben keine Einigung auf einen Staatshaushalt 2025 gibt. Wie ich eben beschrieben habe, sehe ich nicht richtig, wie ein Staatshaushalt 2025, der dem Anspruch, diesen Himalaya zu erklimmen sozusagen, gerecht würde, wie der durchs Parlament kommt und wo da die Mehrheit sein soll. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir einfach dann jetzt zumindest bis zum Sommer dieses Loi Spécial haben, diese Haushaltsführung, die fortgesetzt wird. Und dann möglicherweise, wenn es Frankreich in eine erneute Regierungskrise stürzen würde, dass dann auch wieder, dann wären ja Neuwahlen der Nationalversammlung möglich. Und dann könnte man darauf hoffen, dass zumindest andere Mehrheitsverhältnisse, stabilere Mehrheitsverhältnisse in dieser wichtigeren der beiden Parlamentskammern in Paris herrschen könnten.
Aber du sagst ja zu Recht, Beamtengelder etc., das wird weiter bezahlt. Aber es heißt auch, dieses Sondergesetz, dass die großen Investitionen, sagen wir mal, im militärischen, im Rüstungsbereich und so, das ist schon problematisch mit diesem Sondergesetz, oder?
Trennen wir erstmal das Sondergesetz dann auch vom insgesamt dem siebenjährigen Militärhaushalt. Frankreich hat ja der Verteidigungshaushalt, auch mit den Investitionszielen und so weiter, ist ja ohnehin länger angelegt auf 7 Jahre. Und das ist eben nicht wie in Deutschland auch, dass dann beispielsweise jede neue Investition über 30 Millionen dann durch den Haushaltsausschuss und durch den Verteidigungsausschuss im Bundestag muss. Also da muss sich Frankreich jetzt nicht so viele Gedanken machen. Und jetzt auch, was die laufenden Investitionen, Industrieprojekte oder andere Unterstützung angeht, das läuft ja auch weiter, zumindest das, was bisher bewilligt wurde. Läuft ja alles auf dem Niveau von 2024 weiter. Nur was eben nicht mehr möglich ist, sind neue Ausgaben. Und was auch nicht möglich ist, sind Kürzungen. Und was auch nicht möglich sind Steuererhöhungen. Einfach, weil man dafür eben das neue Haushaltsgesetz bräuchte.
Jetzt haben wir gesehen, im Parlament gibt es im Grunde keinen politischen Willen für einen Sparhaushalt, zumindest nicht auf der linken Seite des politischen Spektrums. Und auch wenn wir zu den Rechtspopulisten schauen, zum Rassemblement National, auch dort gibt es offensichtlich ja nicht den Willen für einen Sparhaushalt. Wie soll das dann umzusetzen sein für die Regierung?
Na, der RN natürlich würde bei Europa sparen, ne? Und bei allen internationalen Sachen. Ne? Also das ist ja immer, weil jetzt nicht, dass ich sage, dass es funktionieren sollte, könnte, würde. Nur das ist ja das Interessante, dass der RN und Marine Le Pen ja auch sehr davon sprechen, dass sie eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik machen wollen. Ja, das war auch irgendwie der große Claim, den sie jetzt auch im Zuge des Parlamentswahlkampfes im Sommer vor sich hergetragen haben. Jetzt sieht man eben, dass es, wenn überhaupt dort am Haushalt irgendwas gedreht werden sollte vom RN, dann werden sie es nur auf europäischer Ebene oder anderweitig zulassen, denn alles, was unpopuläre Kürzungen mit Blick auf Sozialsysteme, mit Blick auf Unterstützung von Landwirten oder auch einen Abbau von anderen Subventionen angeht, das werden sie höchstwahrscheinlich dann nicht mittragen.
Halten wir fest, Kürzungen in den Sozialsystemen, die ja ordentlich Geld bringen würden, sind nicht machbar, zumindest für weite Teile im Parlament. Wie sieht es denn eigentlich bei den Bürgerinnen und Bürgern aus in Frankreich? Haben die verstanden? Haben die die Dramatik der Situation, der Haushaltssituation verstanden? Haben die verinnerlicht, dass kein Geld mehr da ist? Und in Frankreich kann man keinen Wahlkampf machen mit der schwäbischen Hausfrau.
Nein, das nicht, aber es ist das Bewusstsein da und das zeigen auch die Umfragen, dass es als Problem angesehen wird, wie sich die französischen Staatsfinanzen entwickeln. Das auf jeden Fall. Es gibt ja auch genügend Stimmen in Frankreich, auch außerhalb direkt der Politik, die da sehr mahnend sind. Ich erinnere da nur an den Notenbankchef François Villeroy-Galot, an die ganzen Unternehmerverbände natürlich auch, Pierre Moscovici vom Rechnungshof Courtecompte beispielsweise. Also es gibt halt diese mahnenden Stimmen und die werden auch wahrgenommen und ernst genommen, auch auf Ebene der Bürger, wobei man da glaube ich auch nicht von den Bürgern und der Bevölkerung sprechen kann. Wenn es jetzt ein Bürger oder eine Bürgerin ist, die LFI wählt, La France Insoumise, die unbeugsamen Frankreichs, die werden das natürlich jetzt nicht als großes Problem ansehen. Ja? Also ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen nach Wählerschicht, Wählerklasse unterschiedlich. Aber grundsätzlich wird dieses Problem wahrgenommen. Nun aber ist eben dieses, ja, ich möchte es nicht sagen schizophren, aber es ist natürlich schon eine gewisse Dissonanz da zwischen einerseits diesem Problembewusstsein, aber dann auch eben dem Festhalten an erworbenen sozialen Garantien und Leistungen. Da kann man sagen, auf der einen Seite Sorge um die französischen Staatsfinanzen, Problembewusstsein, auf der anderen Seite bitte diese Rentenreform wieder zurückdrehen. Und auch sonst bitte nichts bei den Sozialsystemen irgendwas anderes anfassen. Da ist es, glaube ich, so, dass auch in Frankreich der Wille der Bevölkerung insgesamt viel größer ist, sich gegen solche Einschnitte zu stemmen als in Deutschland. Wenn man sich überlegt, die Rentensysteme oder das deutsche Rentensystem, wie dort gekürzt wurde, ja, wie eben dann die Rente mit 67 und das wurde ja weitgehend ohne diese großen Proteste vollzogen, wie wir sie jetzt in Frankreich gesehen haben. Und,
also am Ende geht es darum, ja, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.
Ja, das könnte man vereinfacht so sagen. Das große Problem ist einfach, es gibt dieses Bedürfnis und die Notwendigkeit, beim Staatshaushalt was zu machen. Die Frage ist, wo man das macht. Bei den Investivausgaben, bei den Investitionenkürzen wäre, glaube ich, nicht so klug, denn es geht ja da nicht nur um aktuelle Unterstützungsprojekte für die Wirtschaft. Es geht ja vor allem um Investitionen in Zukunftstechnologien. Es geht um die grüne Wirtschaft, es geht um die Digitalisierung der Wirtschaft. Da würde sich Frankreich, glaube ich, ins eigene Bein schießen. Steuererhöhung würde ich auch davon abraten, sie gerade für Unternehmen zu hoch zu machen, denn Frankreich hat ja an Attraktivität für ausländische Investoren unter Macron deutlich gewonnen und hat da auch sehr positive Effekte herausgezogen. Da muss man eben auch vorsichtig sein. Drittens bleibt natürlich dann die Steuererhöhung für die Bürger. Das ist insofern problematisch, dass Frankreich sehr stark auch von der Binnennachfrage abhängt einerseits und dass natürlich die Kaufkraft hier ein politisches Heiligtum ist und das für große Proteste sorgen würde. Für sehr reiche Bürger, sehr wohlhabende Bürger, was ja in Barniers Haushaltsentwurf vorgesehen ist, die werden natürlich stärker herangebeten werden müssen. Nur die Frage ist, wenn man es zu stark macht, dann kommt es auch wieder zu einer Steuerabwanderung. Das hat ja in der Vergangenheit in Frankreich auch nicht sehr gut geklappt, diese Millionärssteuern und diese sehr hohen Vermögenssteuern. Bleiben dann natürlich viertens vor allem die konsumtiven Staatsausgaben. Das Sozialsystem, das an bestimmten Stellen zu generös ist, es bleibt der zu aufgeblähte Staatsapparat. Dort eben muss Frankreich ran. Aber die Bevölkerung scheint in der Breite nicht gewillt zu sein, da eben auch diese schmerzhaften Einschnitte mitzutragen.
Folge 73 von Frankophil über Haushaltsdefizite und wackelnde Regierungen in Paris. Zu Gast heute war Gregor Waschinski, Paris-Korrespondent vom Handelsblatt. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Unterstützt und gefördert wird dieses Podcast-Projekt vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds und dem Gustav-Stresemann-Institut in Bonn. Am Mikrofon war Andreas Noll.